als ich vor 2 Jahren in Rom war, in der Sixtinischen Kapelle und durch die Vatikan ging, ja, da ist mir eigentlich schwummerig geworden. Also wisst ihr, ich habe gedacht, war das wirklich der Wille Jesu, dass dieser Vatikan mit diesen Milliarden von Vermögen und mit den Goldschätzen und mit allem nicht, dass das so geworden ist? Hätte Jesus das auch so gemacht? Ist die Kirche wirklich auf dem richtigen Wege? Nicht diese Frage unter revolutionären Theologenschaft, auch heute, halte ich für berechtigt, wenn man sie echt fragt. Aber wisst ihr, da kommt ein wirklich ja das komisches Gefühl, als ich all das sah. Aber an einer Ecke, da bin ich doch stillgestanden, nicht? Und da habe ich gelächelt, nämlich in der Sixtinischen Kapelle. Dort hat Michelangelo sein Lebenswerk gemacht. Er hat immer Prügel bekommen von einem Kardinal. Er ist hingeprügelt worden, weil er auch Rebell war gegen manches. Aber der Papst, und dann hat er den Kardinal, den hat er auf dem Gemälde das Gesicht gemalt und hat den Kardinal in die unterste Hölle gemalt, wo er im Fegefeuer brennt. Und der Kardinal, der hat sein Gesicht natürlich erkannt, dass er das ist. Das zur Belohnung dafür, nicht, dass er Michelangelo immer prügeln musste, zum Dings von Michelangelo in die unterste Hölle kam. Da ist er zum Papst gegangen und hat gesagt, das sei doch unerhört, nicht, das Bild müsste weg. Das ginge doch nicht, nicht, das müsste retuschiert werden, das ginge unmöglich, dass man ihn da in die unterste Hölle da im Fegefeuer braten ließ. Und darauf hat der Papst gesagt, ja, das sei eine schwierige Sache. Die Vollmacht hätte er nicht. Er könne wohl die Bannbulle geben für die Hölle, aber er könne aus der Hölle nicht erlösen. Also müsste er in der Hölle bleiben. Da haben wir alle gelacht. Aber an der Sixtinischen Kapelle oben unter der Decke hat er ein Bild gemacht, 2 segnende Hände, nicht? Und das war das Erste, was Michelangelo gemalt hat, nicht? Und das ist gerade seine ganze Weisheit. Die segnenden Hände, nicht? Das hat er gewusst. Ein Gottes Segen ist, nicht? Das andere ist alles Scheibenhonig und wird morgen zerfallen. Wir waren gekommen, Kapitel 2 bis mit dem neuen Gebot, mit dem alten Gebot hatten wir klar gemacht uns. Wir hatten uns auch klar gemacht, das alte Gebot hat Jesus eigentlich zusammengefasst. Das alte Gebot, das ist eigentlich zusammengefasst, nicht wahr? Es ging hier gestern um das alte und um das neue Gebot. Das alte Gebot, das ist das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich. Nicht, wenn wir das alle Gebote zusammenfassen. So hat es Jesus gemeint. Das neue Gebot heißt, lieben wie ich euch geliebt habe. An dieser Ecke hängt alles jetzt. Da liegt der Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament, zwischen Volkskirche und Gemeinde Jesu, oder wie man es immer sagen will. An dieser Ecke sind wir getestet. Und an dieser Ecke sind wir immer schuldig, weil keiner von uns im Vollzug des Opfers steht, das dieses Gebot verlangt, nämlich, dass es hier nicht geht, habe ich gesagt, um eine allgemein menschliche Liebe, sondern auch nicht geht um da Koteletts oder Kasseler Rippen für die fremde Welt, für die andere Welt und für Brot für die Welt, sondern hier um das andere geht, nämlich, dass wir sie herauslieben, dass die Strahlung bei uns im Letzten echt ist. Ich habe immer wieder, es hat mich unglaublich bewegt, als ich in Afrika war und jetzt vielleicht wieder hinfliege im Frühjahr, nicht, wenn ich da in Zambia, in Rhodesia, in Malawi war, wie die im Urwald ein Instinkt haben. Ja, also für diese Liebe, ob die Strahlung bei uns ist, nicht? Und das, wenn die das merken, hat man sie sofort am Halse. Und dann kann man sich ihnen vertrauen. Ich habe nie in meinem Leben bin ich so zu Hause gewesen wie bei den Farbigen. Versteht ihr? Also ich habe wirklich gemerkt, die würden für mich in den Tod gehen. Und damit konnte ich mit ihnen, Bantu kann ich nicht, nicht? Wir haben uns nur angestrahlt, das wurde übergesetzt und die merkten genau, der Kenner, der ist unsere Blutgruppe und ich spürte, ich bin auch bei euch. Und wenn ich da gelegen habe, nicht, und dann so hunderte von Kindern so immer im en masse an meinen Bauch nehmen musste und ihnen jeden Kuss gegeben habe. Und meine Frau sagte, du siehst schwärzer aus als die Schwarzen, nicht? Nicht? Dann konnte passieren, dass dann irgendwo ein kleiner Kerl mich da anpinkelte, nicht? Um was Deutsch zu reden, nicht? Nicht? Das war menschlich, aber dann gab's ein riesiges Geschrei bei den Müttern und dann wurde ich feierlich hineingeleitet in irgendeine so, das, so ein Rondabel oder so eine alte Hütte und dann wurden 10 Tigerfelle auf mich gelegt und ich tat so, als ob ich schlief und dann defilierten sie alle an dem Schlitz vorbei und guckten, ob der Kellner wohl schläft. Ich schlief gar nicht, ich habe nur so geschlitzt. Aber ich habe mich schrecklich gefreut. Also wisst ihr, worüber gefreut? Weil ich hier merkte, hier bin ich zu Hause. Hier merkte ich, die freuen sich, wenn ich schlafe. Und wenn ich auch nicht schlafe, will ich wenigstens so tun, als ob ich schlafe. Ist klar? Diese Freude übertrug sich. Und ich dachte, die würden eher sterben, als mich, dass einer mich anfasste. Ist das klar? Da spürt man die Und mir sagte Dr. von Staden, der schrieb mir, wenn du nach Zambien kommst, du wirst besser empfangen als Heinemann und Scheel. Da habe ich meiner Frau gesagt, haben wir noch ein bisschen vor uns, nicht? Ist klar? Und wenn dann nachher da so ein Hammel gebraten wurde oder sowas ähnliches, Kuru oder so, irgendein Wild, das ist ein afrikanisches Wild, dann, ja, da ist das nicht Maggi und Eto und so, unser Geschmack. Dann war das, da wird das Fleisch, da wird alles verkohlt, halb verkohlt und da bleibt so ein kleiner Rest, der ist noch Fleisch. Das andere ist alles Kohle. Und nun muss man in Kohle beißen. Das ist nicht einfach für uns, das schmeckt nicht. Man frisst also Kohle erst nicht. Und dann kommt man langsam auf ein bisschen Fleisch. So ist das da im Urwald. Nicht? Und dann habe ich immer gebetet, Herr, gib mir die Kraft, dass ich die Kohle fresse. Und dann habe ich reingebissen. Und dann Herz sei stark, nicht? Aber wenn ich dann habe ich nicht gekaut, sondern nur geschluckt, nicht? Und ich glaube, ich hätte auch eine Maus geschluckt, nicht? Ihr versteht mich? Wenn ich die Gesichter sah, die strahlenden, die sich freuten, der Kemner ist unsere Kohle, nicht? Er hat unseren Geschmack. Das war wichtiger als 10 Reden von der UNO, ist klar? Diese Leute kapierten sofort, er gehört zu uns, ist das klar? Weil ich einfach mit ihnen den Weg ging und sagte, gut, wie ihr esst, vergiftet wird's nicht sein und wenn's meinen Geschmack nicht hat, aber ich habe euch lieb und ich kaue, ich schlucke. Klar, nicht das wichtig, nicht, dass wir dies Opfer bringen. Und deshalb komme ich drauf, also die opfernde Liebe. Die Liebe Jesu verlangt Opfer. Die ist der Durchbruch durch die natürliche Liebe. Die Liebe Jesu ist eben, und das hat Martin Niemöller recht gehabt, als ich immer fragte, Martin, wie kannst du eigentlich, ich habe früher zu diesem Mann groß aufgeschaut und nachher war er mir zu weit links. Und dann war er bei uns hier auf dem Jugendtag, da habe ich gesagt, wie kannst du bloß so weit links gehen? Kannst du, weißt du denn nicht, dass das Dämonie ist in Moskau, dass die dich verkaufen, nicht? Und dass die dich umbringen da? Da guckt er mich groß an und sagte, du Heiner, ich will dir mal was sagen. Als ich in Dachau lag, im Lager, da wurde jeden Morgen um 11 Uhr vor meinem Fenster einer aufgehängt und der baumelte. Und das wurde extra getan, während ich Kartoffeln schälen musste. Und dann kam für mich die Frage, morgen, was wollte man mir sagen, morgen hängst du da auch, nicht? Dann ziehen wir dich hoch. Und nun kam für mich die Frage, wenn ich morgen früh gerufen werde, kann ich dann sagen wie Jesus, nicht? Vater, vergib ihnen, denn sie, nicht? Und er sagte, daran bin ich kaputt gegangen. Nicht? Und da habe ich gemerkt, die Liebe habe ich nicht. Und an dieser Liebe, nicht, da habe ich gesagt, ist ganz egal, ob es Khrushchev oder der Kommunismus ist. Nach meiner Meinung ist Niemöller zu weit gegangen. Ich würde nicht, mit Karl Barth auch. Nicht, das ist falsch, der Weg. Nicht, der Kommunismus ist noch gefährlicher im Letzten. Gibt's keine Brücke zwischen Kommunismus, auch nichts zum Papst. Nach meiner Meinung nicht. Die wissen genau, was sie wollen. Und die Kirche ist drin. Hier ist Antichristentum, kommt auf uns zu. Das müssen wir nüchtern sehen. Nicht? Und die Kirche ist immer noch blind. Und seht, da gibt's keine Brücke. Aber Martin Niemöller, ich habe menschlich verstanden, dass er sagte, ja, bin ich wirklich ein Christ, dass ich im Augenblick, wo der Henker mir den Strick um den Hals legt, ich noch für ihn? Nicht? Das war echt bei ihm. Ist klar? Und das habe ich bei Niemöller geachtet. Denn ich weiß nicht, ob ich diese Liebe auch immer gehabt habe und hätte. Aber in der Sache würde ich mich distanzieren, weil ich nicht glaube, dass zwischen dem Antichristus und Christus eine Brücke gebaut werden kann, im Letzten. Da gibt's nur das Martyrium und wir tun gut, uns darauf einzustellen. Also, die Liebe, um die es hier geht, ist eine andere Liebe, die Geschenkte. Als wir noch gottlos waren, ist Christus für uns gestorben. Die natürliche Liebe hat ihre Grenzen. Bei Christus wird verlangt die übernatürliche Liebe. Und zwar als Gebot vom Kreuz her. Gott gebietet, Liebe kann man nie gebieten. Aber Christus Gott gebietet, ein neues Gebot gebe ich euch. Und das kann man gar nicht hart genug den Gläubigen sagen. Wenn du Vergebung deiner Sünden hast, dann stehst du unter einem neuen Gebot. Das haben die anderen nicht. Die haben das alte Gebot. Nicht? Die versuchen immer. Frömmer am. Aber bei dir ist es anders. Du kommst vom Kreuz her. Und du weißt, Jesus ist für mich gestorben. Er hat seine Liebe für mich gegeben. Und nichts kann mich scheiden von der Liebe. Und damit bist du anders gelagert. Und müsste bei uns, sind wir immer schuldig. Vielleicht versteht er mich. Weil ich immer an der Ecke kaputt bin. Ja, ich möchte es. Und wie Jesus geliebt, nicht schweigend, ruhig, nicht widerschallt, da er gescholten ward, nicht drohte, da er litt. Er stellte alles Gott anheim. Nicht, der ruhig ging und auch in die Gottverlassenheit hineinging, in Sarg, und wusste, dass der Vater, wie Johannes sagt, ihm alles übergeben hatte, dass er ihn auferwecken würde, dass Gott Gott ist und er das Nichtseiende ruft, dass es sei. Wenn man das wirklich glaubt, dann kann uns gar nichts geschehen. Ist klar? Dann kommen wir auch dem Tode zum Leben. Aber das ist ein gewaltiger, das ist ein Glaube, der ist nicht ein manipulierbar in unsere Gedankenkategorien von natürlicher Liebe. Aber nun bin ich hier endlich dran an dem Text. Liebe Kindlein, Vers 12, glaube ich, soweit wir kommen. Ich schreibe euch, denn die Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Ich schreibe euch Jünglingen, denn ihr habt den Bösewicht überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Ich habe euch Jünglingen geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt bei euch und ihr habt den Bösewicht überwunden. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, so jemand die Welt lieb habt, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augenlust, hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Soweit. Wir wollen beten. Ja, lieber Herr, nur der bleibt in Ewigkeit vor dir. Der lebt das ewige Leben mit dir, der deinen Willen tut. Und da bitten wir dich, gib du uns die Kraft zum Tun von dir her, dass wir in der dauernden Angefochtenheit mit uns selbst die Kraft haben, uns zu überwinden und dir mehr zu glauben als all den Massenmedien, allen Stimmen, auch unserem Herzen. Dein Kreuz ist unsere Gewissheit und sagt mein Herz auch lauter Nein. Dein Kreuz soll mir Gewissheit sein. Amen. Es ist immer eine glückliche Sache, wenn in einer Familie ein Kind geboren wird. Ich habe diese Freude in meiner Ehe nicht erlebt. Das war Gottes Weg. Aber es ist doch sicherlich, glaube ich, für jede Mutter ein Erlebnis, wenn sie den ersten Schrei ihres Kindes hört und auch für den Vater. Nicht, wenn er das weiß, dass die eheliche Gemeinschaft, wenn sie echt ist, zur Folge gehabt hat, die Schöpfung eines neuen Lebens für ein paar Erdenjahre. Nicht? Und alles irdische Leben ist Geschenk. Und deshalb kann ich mir denken, dass man sich freut, aber auch, dass man gleichzeitig weiß, was jene Mutter sagte, als sie bei der Geburt ihres Kindes und dem Kind den ersten Kuss gab, als sie anfing zu weinen und man sie fragte, warum weinst du, da sagte sie, ja deshalb, weil ich dies Kind zum Sterben geboren habe. Nicht? Das stimmt. Auch dies Kind ist zum Sterben geboren. Wir leben in der Begrenzung. Aber die Geburt bedeutet viel und damit fängt das Leben an. Und alles Vergängliche ist ein Gleichnis. Und Johannes nimmt hier dieses gleichnishafte Bild auf, das wir gleich übersetzen wollen, nämlich Kinder, Jünglinge und Mann. Er hätte auch sagen können, Kinder, Mädchen und Frauen. Hätte er genauso gut sagen können. Und er überträgt von dieser bildhaften Schau nun das Körperliche, unsere Lebensbewegung, auf das Geistliche. Ist klar, unsere geistliche Existenz. Auch unser geistliches Leben sucht einen Ursprung, der liegt nicht allein in der Taufe und in der Konfirmation und in diesen Dingen. Gott kann auch auf langsamen Wege zum Glauben führen. Das stimmt. Ich kenne Menschen, die wissen eigentlich überhaupt nicht, wann sie zum Glauben gekommen sind und sind doch gläubig. Nicht klar? Das braucht also nicht, daran hängt es nicht, dass ich methodistisch einen Tag suchen müsste, an dem ich geboren bin. Natürlich, bei der einen Frau dauert die Geburt länger, bei der anderen geht sie schnell. Genauso geht es im Geistlichen. Nicht? Und da kann man nun nicht untersuchen, wie lange hat das gedauert, das halte ich alles für zwecklos. Sondern, dass ich geboren bin, das ist wichtig. Und deshalb kommt es darauf an, nicht so sehr, dass wir den Tag suchen und testen. Neulich kam zu mir in Zürich, als ich da im Dom gepredigt hatte, eine Frau, und die sagte, Herr Pfarrer, muss ich den Tag meiner Bekehrung wissen? Dann habe ich ihr gesagt, was habe ich in der Hand? Er sagt, das ist ein Ring. Was bedeutet der Ring? Die Ehe. Ich sage, genau. Als ich einmal meine Frau gefragt habe, ob sie mit mir gehen will, muss ja irgendwo gekommen sein, sonst wäre ich nicht in der Ehe. Und genauso hat Gott gefragt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen nicht? Und nun hat er mich gefragt, im Kreuz seines Sohnes, ob ich die Antwort gebe. Nicht? Das ist die Antwort der Liebe. Die Vertrauensfrage, genau wie im Bundestag, die ich nicht umgehen kann. Wenn ich sie umgehe, dann wird es ewigkeitsgefährlich. Und diese Frage ist, sage ich Ja zu Gott in der Hingabe, in der Folge? Ja, sagt sie. Wenn ich nun aber den Tag meiner Bekehrung nicht weiß, ich sage nun gut, dann würde ich noch nicht sagen, dass sie kein Christ sind. Denn ich weiß bei mir auch keinen Tag. Es ist bei mir eine Zeit gewesen. Aber hören Sie mal, wenn ein Kind sich bewegt und atmet und läuft und weiß seinen Geburtstag nicht, nicht? Wir haben einen Jungen auf dem Hof, der kann nicht schreiben, nicht? Der kann keinen Buchstaben schreiben, nicht? Nicht? Er ist offenbar aber geboren, nicht? Weil er rumgeht, nicht? Auch wenn er seinen Geburtstag nicht weiß, weiß er nicht, nicht? Er ist abgerutscht, wir haben ihn geholt, wir nehmen ihn und langsam taut er um, nicht? Und ich habe gestern eine große Freude gehabt, dass ich vorgestern den Ärger hatte, und als ich gestern den Jungen wieder fragte, gestern Abend, na, Junge, wie ist's? Da sagt er mir, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Seht ihr? Da habe ich gesagt, Bengel, komm in meinen Arm. Ich freue mich nicht über die Arbeit, ob ein bisschen mehr getan wird, hier ein paar Schaufeln. Das ist ja alles wurscht. Sondern worüber freue ich mich? Dass du den Kontakt wieder kriegst, nicht? Verstehst du, dass du nicht im Reflektieren bleibst, dass du einsetzt. Nicht? Es kommt ja gar nicht drauf an, die ganze Welt geht unter. Wir arbeiten im Grunde alle vergeblich. Denn die Welt vergeht mit ihrer, alles geht kaputt. Also auch deine Villa, alles, was du baust, geht vor die Hunde morgen. Kein Zweifel über diese so untergehende Welt. Und doch müssen wir in dieser Welt leben und arbeiten. Und das heißt, bete und ja, deshalb ist Arbeit wichtig, weil wir ohne das nicht leben können. Das ist ein Segen. Die Arbeit ist ein Segen. Aber quälen und wenn nur für Arbeit, das ist auch Quatsch, nicht? Aber versteht ihr, dass ich in der richtigen Weise eingespult bin? Sonst kann ich dieses Leben ja gar nicht tragen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Da müssen wir eben hindurch, nicht? Und deshalb sagen wir Ja zur Arbeit. Und wenn einer nicht arbeiten will, der soll auch nicht. Das ist die Bibel wieder, nicht? Dann kriegst du nichts zu fressen, nicht? Bitte, nicht? Ein paar Rippen weniger und dann nicht wird's klapper. Ein Ei weniger auf dem Hof, bitte, du kriegst nichts mehr.
Nicht? Wer für die Sein nicht sorgt, hat seinen Glauben verleugnet.
Ja, natürlich. Nicht? Das sollte man auch tun, nicht? Aber dies Versorgen ist nun nicht so, dass ich immer die Grenze halten muss. Nicht? Also wisst ihr, es ist eine große Gefahr. Es gibt nicht nur eine Trinksucht. Es gibt nicht nur eine Rauchsucht. Es gibt auch eine Fresssucht. Und viele Menschen leben nur vom Fressen. Ich habe tatsächlich beim Soldatentum eins erlebt, das hat mich fast kaputt gemacht. Wisst ihr, von immer, was mich kaputt gemacht hat? Nicht der Dienst, das Stammstehen. Gleichschritt, Marsch, los, nicht? Bums, gut, mach dich mit, nicht? Kann ich machen. Aber wisst ihr, wo ich kaputt ging? Ich hatte mir das nicht so vorgestellt, wie es war. Nämlich, die Kameraden reden nur vom Sex und vom Fressen. Das hatte ich nicht gedacht. Und in diesen Saustall konnte ich kaum atmen. Ich habe mich geflüchtet zu Leuten, zu Bildern, zu einem Maler, Bellehem oder Verschave, der Skulpteur war, Katholik war. Und ich habe mich bei dem im Atelier gesetzt, weil ich das einfach kaputt ging. Ich kann nicht ewig von einem Schweinestall leben. Ist klar? Ich kann die Jauchgrube nicht ewig ummodeln, nicht wahr, in eine Oase. Meine Güte, dachte ich, so habe ich mir das nicht gedacht. Ich kam von einer anderen Kinderstube her. Ist klar? Und da lag meine Not. Ist euch das klar oder nicht? Nicht, dass ich besser sein wollte, aber ich ging kaputt unter diesen ewigen Reden, was gibt's heute zu fressen? Ein Stück Fleisch mehr. Das ist alles wichtig und richtig. Und wir liegen hier dauernd, wir haben einen Arzt hier, zwei Ärzte, die unsere Küche mitbestimmen. Aber wir wollen die Menschen hier nicht fettfuttern. Ist klar? Nicht, dass sie hier, nicht wahr, denn jedes Tag ein Kilo zunehmen, die meisten Menschen sterben augenblicklich in der Welt an zu vielem Essen. Genau umgekehrt. Und wir haben aber alles ohne, ihr dürft wissen, wenn ihr heute Mittag was auf den Tisch kriegt, da ist kein Kunstdünger drin. Ist euch klar? Nicht? Und Schweinefleisch, da ist kein Eiweiß, kein Falsches drin. Wir bauen also, wir machen hier alle Gemüse, Salate ohne Kunstdünger, weil ich der Überzeugung bin, dass Krebs, all diese Krankheiten auch von diesen Dingen herkommen. Ist auch klar, dass die da was mit zu tun haben. Und deshalb lieber etwas weniger als zu, das gilt mir besonders, weil ich genau danach neige, nicht? Wenn ich einen vollen Tisch sehe, nicht? Gehe ich gleich hoch, nicht? Nicht? So ein Stück Fleisch, oh ja, nicht? Aber es soll auch nicht zu wenig sein. Ich habe heute Morgen in der Küche gesagt, gebt ruhig ein mehr, weil die Hühner jetzt immer mehr legen. Versteht ihr? Ihr sollt, ihr Schwaben, ihr esst viel Fleisch, das, ihr müsst ein bisschen mehr haben, meine ich. Habe ich heute Morgen auch gesagt, nicht? Ihr versteht mich, aber ne, das ist wohl notwendig. Aber hängt euer Herz nicht an Fettpott. Ist euch klar? Das gilt auch euch Schwaben, das gilt mir auch. Weil ich so gern fresse. Nicht? Ja, ich will mal hart sein. Nicht? Also, nicht? Nicht? Und das ist eine üble Geschichte. Es war bei mir, wenn ich einmal auf dieses Kapitel kommen kann, in Aalen als Pfarrer wurde ich zu jeder großen Bauernhochzeit eingeladen. Und dann wurde ich bei der Hochzeit, war meine Pflicht nicht nur die Trauung, es waren ja alles meine Konfirmanden. Und wenn der Pfarrer nicht da war, die berechneten die Güte der Hochzeit, nachher die Bauern, wie lange ist der Pfarrer da geblieben? Eine Stunde, dann wurde mir gesagt, bei der letzten Hochzeit sind sie eine Stunde geblieben, sie müssen ein bisschen länger bleiben. Also der Wert der Hochzeit wurde von meinem Bleiben bestimmt, nicht? Und nun kann ich nicht aussteigen. Ich bin der Pfarrer der Gemeinde, alles großen Bauern. Und dann wurde gesagt, ja, Herr Pfarrer, Sie müssen jetzt noch einen Augenblick bleiben. Und dann ist noch nicht eine Stunde rum, nicht? Die Leute gucken, nicht? Weil ich die Mittelsperson war. Das war ich zweifellos und hatte meinen Ehrenplatz. Aber dann wurde 5 Stunden gegessen, stellt euch mal vor. Manchmal 18 bis 20 Mahlzeiten mit allen Verschiedenheiten. Und versteht ihr, ich konnte höchstens 3, 4. Die gingen schon vorüber. Aber ist das noch richtig? Ich habe Hochzeiten in meiner Gemeinde gehabt, die kosteten 20.000 Mark. Die wurden an einem Tag verfressen. Nun frage ich euch, da gebe ich recht. Das ist nicht zu verantworten gegenüber Afrika, wo sie verhungern vielleicht oder anderes. Ist klar? Denn das stimmte nicht. Und da habe ich meinen Bauern gesagt, auf der Kanzel in Aalen, wenn ihr weiter das macht und mich einladet zur Hochzeit, dann komme ich nicht mehr. Denn das ist ganz eindeutig. Fressen und Saufen. Nicht, da kann ich nicht mehr mit, dann bleibe ich zu Hause. Nicht? Und da wurde es weniger. Ist klar? Nicht? Weil ich so viel Einfluss hatte. Aber ihr versteht mich, da muss einmal der Mann auch ein Wort sagen. Kinders, es hat Grenzen. Oder wenn ich da eingeladen wurde und 18 Sorten Kuchen wurden mir vorgestellt. Dann bitte ich euch, 18 Sorten Kuchen. Und jeden soll ich probieren, nicht, dann platze ich. Nicht, das ist Verbrechen. Ist klar? Nicht? Und als ich das in den ersten Konfirmationen in Aalen hielt, da habe ich, das war so Sitte, der Pfarrer musste überall hin, so Konfirmationstag, das war so Fresstag und nicht. Und dann kam ich hin und nach zwei Stunden umgehen mit meiner Frau, bin ich nach Hause gegangen, da konnte ich kaum mehr gehen. Ich habe so gewankt. Und da war ich einen Tag kaputt. Durch die vielen Kuchensorten hatte ich mir den Magen völlig. Ja, ist das denn richtig? Oder ich treffe die Frau Schriever auf der Straße in Aalen, die wankt da rum. Ich sage, Frau Schriever, Mutter Schriever, was ist mit Ihnen los? Komm, wir sind alt genug, geben Sie mir einen Namen. Bei uns ist nicht mehr gefährlich. Komm, Sie können ja nicht gehen, was ist los? Sagt der Pastor, ich komme von der Hochzeit, ich habe zu viel gegessen. Das ist genau die Lage, nicht klar? So viel gefuttert. Der Bauch platzt. Also Vorsicht. Nicht? Und das ist manchmal gar nicht schön, denn der Gaumen, so, der ist auch gefährlich. Nicht? Also immer mit Abstand. Und nun Kinder. Also ein Kind ist geboren, das wollte ich eben sagen mit der langen Rede, nicht wenn es aufschreit, wenn es sich bewegt. Und die Bewegung, von der Bewegung kann ich heute, wir leben in einer Zeitstunde, wo die Menschen weniger fragen nach unserer Bekehrungsgeschichte, mehr fragen nach unserer Bewegung. Die Menschen, die mir am nächsten und kritischsten gegenüberstehen, die gucken genau nach meiner Bewegung im Glauben, nach meinem Verhalten, wie ich mich benehme, im Ernstfall, ob ich zupacke oder ob ich da reflektiere, wenn der andere vor die Hunde geht. Sag mir deine Bewegung, dann will ich dir sagen, ob du Christ bist. Und deshalb ist es heute wichtiger, auch auf unserem Glaubenshof, ich sage den Jungs immer, gestern Abend war ich da, ich sage, helft dem anderen nicht durch fromme Reden, sondern bleibt ihm einfach nah und helft ihm durch euer Verhalten, dass ihr, wenn er schimpft oder wettert und Dings, ihr das ertragen könnt, ihr dahinter den Widerständen Jesu Siege erglaubt. Denn wenn ihr das nicht könnt, passt ihr nicht mehr in der Endzeit. Wir müssen beten können, da hat Niemöller recht, für unsere Feinde. Und in dieser Bewegung, da erfüllen wir das Wort und sind an der Grenze, die Paulus meint, welche der Geist Gottes, na was sagt er, treibt, die sind Gottes Kinder. Wer keine Triebkraft hat, ja mit dem ist auch kein Glaube. Da kann er 100 Bekehrungsgeschichten erzählen. Dann sage ich, alles Quatsch. Verstehst du? Sag mit deiner Triebkraft. Der Motto, der nicht läuft, der kann noch so schön deklariert sein. Nicht mit Etiketten, aber er läuft ja nicht. Nicht? Sag mit deiner Laufkraft. Bist du bereit? Einzusetzen, einzuspringen. Das ist immer das Herrliche. Nicht, dass man bereit ist, den anderen abzuholen. Und das ist heute sehr wichtig. Und deshalb Kinder. Kinder schreien, Kinder wollen eins haben, Nestwärme. Und müssen richtig kindermäßig ernährt werden. Und wenn ich bei den Letzten anfangen soll, da ist wichtig, dass ich da nicht eine falsche Ernährung mache. Gläubige Christen, die hier gläubig werden, und deshalb ist Klelingen, die müssen mit Milch ernährt werden. Paulus sagt im Galaterbrief, ich habe euch Milch gegeben, nicht starke Speise. Ich habe die Geschichte oft erzählt von meiner Schwägerin, die einen kleinen Jungen hatte und meine Frau und ich waren da und ich sollte den Jungen verwahren und meine Schwägerin und meine Frau, die fuhren in die Stadt und der Bengel fing an, mit einmal guckt er mich an mit meiner großen Brille, fing an zu schreien, machte einen wüsten Lärm und ich verstehe von Kindernährung wenig. Und ich denke, wie kann ich dem Burschen helfen? Ich nehme ihn auf den Arm, mache ein paar turnerische Übungen, da wurde es noch schlimmer. Ich dachte, die Weltuntergang, da hat er ungefähr eine Stimme. Nicht? Und da denke ich, ja, wo kann das mit zusammenhängen? Natürlich überlege ich, wie dies wüste Geschrei, muss doch eine Ursache haben. Da denke ich, wahrscheinlich die Magenfrage, nicht? Bei den Bengeln. Und bei Kindern, das weiß ich auch. Milch. Also ich gucke alle Schränke nach, keine Milch. Da ist keine Milch. Keine Milch war nicht da. Da liegt aber ein dickes Stück Speck. Ich sage, geht auch. Gut, her damit. Ich nehme ein Messer und schneide nur Würfel. Ich sage, Bengel, komm her, Löffel. Rachen auf, wupp, 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 wupp. Ich schüttle ein bisschen. Schnabel auf, Speck rein. Und der Junge, der nimmt den Speck. Er murmelt und wird ruhig. Ich denke, bin auf dem richtigen Wege. Noch mehr, gib mir noch mehr. Immer Speck, nicht? Nicht? Und der schluckt da irgendein Stück Speck und fängt an zu schlucken. Und kriegt das nicht runter. Ich denke, mein lieber Gott, was kann ich da machen? Ich schüttle wieder. Bauchklopfen, Rückenklopfen, das habe ich auch schon mal gesehen. Aber damit war meine Kindererziehung aus. Und ich gebe immer Speck. Und genau in dem Augenblick kommt meine Schwägerin und der Junge ist blau und grün und die reißt mir den Jungen vom Arm. Er war gerade so vorm Ersticken. Nicht, ihr versteht mich, die hätte mir den Jungen nie wieder anvertraut. Also, falsche Ernährung. Nicht? Genauso machen wir es Theologen oft mit unseren Leuten. Mir sagte neulich ein Kaufmann, ich bin dreimal in Bielefeld in die Kirche gegangen und wollte mal wieder zur Kirche. Und ich habe drei Pfarrer gehört, ich habe überhaupt nicht gewusst, was die wollten. Die haben da oben so einen Klimmzug gemacht, alle möglichen erzählt, aber ich bin überhaupt nicht dahinter gekommen, was sie eigentlich sagen wollten. Was sie auf der einen Seite sagten, hoben sie im anderen Satz wieder auf. Und ich wusste nicht, was er wollte. Ich bin weggegangen und da gehe ich heute nie mehr zur Kirche. Ich bin ausgetreten. Seht, da haben wir es. Die Kirche, die nichts mehr sagen kann, nicht? Die macht so und so und so und so, die manipuliert und ist aus. Nicht? Und dann werden wir morgen begraben. Und zur Belohnung dafür, wie Jona aus dem Schiff ausgebotet. Denn die Mitmenschlichkeit kann der Kommunismus besser machen als wir. Da brauchen wir keine Kirche mehr. Das müssen wir uns ehrlich sagen. Können die besser machen als der Papst. Und das weiß auch Rom. Und das kommt auf uns zu. Die nehmen uns die Sache leise weinend ab. Nicht? Und deshalb müssen wir sehen, wenn wir keine echte Botschaft haben, ist es aus. Und die Nestwärme. Ein Kind braucht Wärme. Und deshalb ist wichtig, wenn ihr hier in Krillingen seid, dass ihr Nestwärme habt, nicht? Kontakt habt. Denn der Mensch ist einsam. Auch du bist einsam, nicht? Und du kommst hierher, du willst irgendwie Kontakt haben. Und die meisten Menschen sagen mir, ja, wir gehen zu Neuapostolen oder in den Bibelforscher. Ja, warum gehen wir eigentlich hin? Weil in der Kirche uns kein Mensch sich um uns, ist das nicht furchtbar? Wir reden alle. Aber keiner hat einen Händedruck. Keiner setzt sich neben mir und sagt, komm mal her. Nicht? Ich bin für dich da. Was hast du nun auf dem Herzen? Jetzt habe ich mal einen Augenblick Zeit für dich. Nun will ich mal von dir her denken. Nicht? Und siehst du, das ist so schwierig. Für mich besonders schwierig hier in diesem Werk. Nicht? Weil ich gleichzeitig auch meine Frau auch mal eine Minute Zeit haben muss. Bei all den anderen Dingen. Das ist ganz schwierig. Mit der Zeit recht umgehen. Nicht? Und die Zeit einem nicht stehlen. Aber deshalb muss man da genau auf den Schießhund auf der Witterung legen. Ich schreibe euch Kindern, sagt Johannes, und er meint mit Kindern, wenn ich das geistlich übersetze, die geboren sind, denn die Sünden und die Geburt beginnt und am Kreuz, die Sünden sind euch vergeben in seinem Namen. In diesem Namen Jesus. In diesem Kreuz, in seiner Gottverlassenheit. Dass er deine Lebensfrage durchstanden, durchlitten und gelöst hat, da bist du auch gelöst und erlöst. Nur vom Kreuz her hast du das Heil. Und nur in diesen Minuten der Gottverlassenheit hat Gott die Achse der Weltgeschichte rumgeworfen. Sonst hätten wir keine Hoffnung, ich hätte auch keine Hoffnung für mein Sterben. Nicht? Und deshalb hat Betzel recht und die Reformatoren haben recht. Man versteht Christus nur von der Gottverlassenheit her oder nie. Und das wird heute gerade aufgehoben. Denn hier hat Gott die Antwort gegeben, die entscheidend ist für unser Sterben, für unsere Sünde. Er hat Antwort gegeben auf meine ungedeckte Vergangenheit, auf den ungedeckten Scheck, den ich habe an verludeter Zeit, an verludertem Leben, an stinkiger Selbstverliebtheit und was da alles in meinem Leben ist, wenn ich ehrlich bin vor Gott, nicht? Und da hat er das gedeckt durch das Kreuz Jesu Christi. Das ist das Ungeheuerliche. Kierkegaard sagt völlig recht, das werden wir auch im Himmel nicht erklären können, sondern das werden wir nur anbeten können. Also Kinder, die Bewegung haben. Und aus Kindern, die können nicht immer geschaukelt werden in der Wiege. Die müssen einmal raus. Die müssen gehen lernen. Gestern guckte ich aus dem Fenster bei uns über eine Jalousie, da haben die Meisen genistet. Ja, und da habe ich auch gedacht, die hatten zu viel Eier und zu viel Junge. Und da die Grausamkeit in der Liebe, da haben die Eltern vorige Woche, ich wollte es retten, ich konnte es nicht retten, zwei Junge, weil es zu viel waren, rausgeworfen und die sind totgegangen. Ist klar? Da sieht man die harte Liebe der Eltern. Warum? Weil die nicht durchzubringen waren. Nicht die Taktik der Meisen. Aber die anderen vier, die flogen gestern auf und die Mutter und der Vater, der war beglückt, als er mit ihnen da rumflog. Versteht ihr? Die waren nun gerettet. Aber ihr versteht mich. Da habe ich wieder geguckt aus dem Fenster und gedacht, beides ist drin. Die Härte Wir kriegen euch nicht durch, dann lieber den Tod. Und die anderen wollen wir durchbringen. Seht, an dieser Ecke ist beides. Auch in der Vögelwelt, in der Vogelwelt. Und da muss, sie müssen mal Flügel werden. Ein Christ, der sich immer nur erbaut, der immer nur eine Gemeinschaftsbewegung, und das ist das Elend unserer Gemeinschaftsbewegung. Heute Morgen schrieb mir der Leiter der Gemeinschaftsbewegung Niedersachsen, er gehört zur Bruderschaft, dass er mich besuchen will. Die merken das auch, dass sie im frommen Fett schmoren. Ihr versteht mich, es hat keinen Zweck, lieben Brüder und Schwestern, dass wir eine Stunde verpassen, die wir noch haben, nur mit Erbauung und Beschauung, sondern wir müssen auch frontechte Leute werden. Ist klar? Ich muss auch draußen meinen Mann stehen können, als Lokomotivführer oder wo ich bin. Nicht da bewährt sich das, im Alltag. Und ich kann nicht ausweichen von der Wirklichkeit des Alltags. Natürlich bin ich am glücklichsten, wenn ich irgendwo zu Hause bin, dann bin ich es bei den Geschwistern, nicht? Wo ich meine Beine lang machen kann, nicht? Und ich kümmere mich wirklich blitzwenig, ob einer reich ist oder arm, wenn ich da merke, Stallgeruch, das Jerusalem, das droben, Fenster offen, nach oben, gut bin ich zu Hause, nicht? Keine Schwierigkeit. Das andere, was da gegessen wird, getrunken, ist mir alles wurscht, aber ich mache meine Beine lang, ich bin zu Hause. Ist klar? Und doch müssen wir als Christen genau aufpassen, dass wir nicht im frommen Fett schmoren. Und ich meine, das wäre bei uns auch in den gläubigen Kreisen zu oft passiert. Wir hätten zu weit da, und da hat die Welt recht, uns selber gemästet, in falscher Weise. Wir hätten lieber etwas mehr tun sollen, auch wenn wir Pleiten erleben. Meine Meinung ist die, besser Pleiten, besser was Falsches tun, ich will es mal ganz stark sagen, als gar nichts tun. Besser, du machst was verkehrt, aber du tust was, als dass du da sitzt und guckst aus dem Fenster und lässt alles laufen. Nein, du musst an einer Ecke was tun, denn ihr seid das Salz der, ihr seid das Licht der Welt. Und der Petrus und Johannes, das waren ja nun wirklich keine Leute, die ohne Vergangenheit, die man da, die hatten alle Pleiten, aber er hat gesagt, ihr seid es. Ihr fangt an, mit euch baut Gott ein ewiges Reich. Geht hin in alle Welt, in jeden Schlamm. Bringt die Botschaft, denn ich bin die Antwort im Kreuz auf Auferstehung auf die Frage der Weltgeschichte, auf jede Lebensfrage. In mir ist alles heil. Und da liegt unsere Angst. Und da schießen wir scharf heute, auch ich in der Bekenntnisfront, wo es keinen Kompromiss gibt. Christus allein. Alles andere Mist. Weg damit. Nicht? Wir wollen einen klaren Tisch machen. Nicht? Und da gibt es auch hier in Kellingen keinen Kompromiss. Das wissen auch die Oberkirchenräte. Nicht? Und das müsst auch ihr wissen. An dieser Ecke sind wir eindeutige Leute. Also aus Kindern, wenn sie im Nest liegen, die müssen eines Tages raus, die müssen das Gehen lernen. Und das Gehen lernen ist gar nicht einfach. Da kommen Purzelbäume. Und wir müssen einkalkulieren bei jedem Christen, dass er auch mal wieder zurückfallen kann. Wir müssen einkalkulieren auf den Rauschgifthof, dass der eine oder andere mal wieder eine Tablette nimmt. Oder auch mal wieder einen Schnaps trinken könnte. Oder trinkt und mal ein Rückfall kommt. Und da müssen wir das Durchstehvermögen haben, weil er dann wieder, wenn er Christus kennt und bei ihm Vergebung der Sünde hat, ein regulierteres Gewissen hat als vorher. Er merkt mit einem Mal, was Paulus sagt, die Sünde ist mit Christus, mit seinem Kreuz, sündig geworden. Ist ja klar. Vorher konnte ich das machen, da ging das noch. Aber jetzt wird die Sünde sündig. Kriegt ein anderes Gewicht. Ich merke mit einmal, die Geborgenheit, die ich bei Jesus habe, die Vollmacht, die stimmt nicht mehr. Ich merke, ich bin einsamer. Im Grunde betrügt mich der Teufel. Ich verliere mehr, als ich gewinne. Und das gemerkt hat jeder Gläubige, nicht der mit Jesus angefangen ist. Und das gerade zu einem Beweis des Glaubens, dass er das merkt. Und seht, an dieser Ecke muss er dann aufpassen. Er kann den Weg nicht weitergehen, sondern er muss sich korrigieren lassen. Nicht? Und da müssen die Geschwister ihn korrigieren und die anderen und er selber auch. Er merkt in seinem Gewissen, im korrigierten Gewissen durch den Heiligen Geist, dass Gott ihn zurückruft. Und der Schoß der Mutter, sage ich immer, ist für ein Kind mehr wert als ein schöner Luftballon, der platzt. Stimmt doch, nicht? Und genauso merken wir das auch. Mir sagte neulich ein Mädchen, Herr Pfarrer, ich habe jetzt endlich gelernt, dass ich diesen schrägen Weg aufgegeben habe. Total. Weil der Teufel mich laufend betrügt. Ich habe eine Lustsekunde und nachher bin ich Elender. Ich bin nur Verlust. Dann habe ich gesagt, Mädchen, wenn du das gelernt hast, dann hast du viel, viel gewonnen. Jetzt wirst du fähig. Der Schoß der Mutter ist mehr. Zwei Dinge gibt Jesus. Geborgenheit kann die ganze Welt dir nicht geben. Als ich die Pistole der SS an der Schläfe hatte, nie habe ich die Heilsgewissheit so gehabt, wie in dem Augenblick, wo alles kaputt war. Und zweitens, Geborgenheit sage ich, und zweitens, die Wirklichkeit Erkenntnis. Im Grunde, sagte mir neulich ein Christ, ich höre mal morgens, wenn ich heute Morgen aufstehe, 9 Uhr höre ich in Deutschlandfunk kurz die Nachrichten. Das ist das Höchste, was ich am Tage höre. Ist klar? Mehr will ich von den ganzen Dingen nicht, weil mir das zu schade ist. Diesen ganzen Quatsch, den die da machen, nicht, den will ich gar nicht wissen und mich damit belasten. Aber den Kurznachrichten, 2 Minuten, 5 Minuten, genügt. Abstellen, sage ich zu meiner Frau, wupp, weg. Dann gehe ich jeden Tag, ich muss ja wissen, ich lebe in der Zeit. Aber wisst ihr, ich gebe dem Recht, den gläubigen Bruder, der mir neulich sagte, Herr Pfarrer, im Grunde könnten wir auch ohne Zeitungen und ohne Fernsehen und ohne Radio leben. Warum? Weil wir als Christen die Einzigen sind, die wissen, wohin wir reisen. Wir wissen es doch. Denn Gott hat uns den Plan gegeben, mit der Verschiebung natürlich, dass Gott zulegen, abziehen kann. Aber wir wissen das Ziel. Und das Ziel der Reise ist alles. Wir wissen, wo wir aussteigen. Die anderen wissen das nicht. Und da liegt unser Vorteil. Und da liegt die Länge, wo wir den anderen sagen müssen, komm zu Jesus. Also, Jünglinge, die werden eines Tages, Kind kann nicht Kind bleiben. Es geht ja nicht an, dass mit 10 Jahren noch einer in der Wiege geschaukelt wird, nicht? Oder doch? Es gibt aber Christen, die lassen sich mit 10 Jahren immer noch schaukeln, nicht? Und da müssten wir weiterkommen. Und da müssten wir auch das Wachstum fördern und versuchen, das Gehvermögen zu stärken. Jünglinge, junge Mädchen, die riskieren, die im Risiko gehen, die auch mal purzeln. Und aus Jungfrauen, wenn wir das Bild wieder gebrauchen von Johannes, und aus Mädchen werden Frauen und Männer. Oder Mütter und Väter, wie Johannes es nennt. Ich schreibe euch Vätern, ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Johannes will sagen, ihr Väter, ihr habt das Durchschauende. Ihr kennt den, der von Anfang ist, ihr habt die Erfahrung. Und diese Erfahrung, die man im Leben als Glaubensvater hat, oder wie ich mir erbitten möchte, die kann man, muss man weitergeben. Für die anderen, die noch jung anfangen. Deshalb Krilling. Und wie wunderbar ist das, wenn Gott in einer Gemeinde, ich sehe hier liebe Geschwister, von denen ich weiß, dass sie eine Mutter haben, die ja Mutter in Christo ist. Und diese Mutter in Christo hat für die Kinder alles bedeutet. Wie meine Mutter auch. Meine irdische Mutter, die würde ich verehren. Aber dass diese meine Mutter, die mich geboren hat, mit Schmerzen, den unruhigen Jungen, dass die mir Mutter in Christo wurde und mich selber zu Christus geführt hat, das ist das Ungeheuerliche, nicht? Dass die durch ihr, dass sie mich erlitt, das ist toll. Und wenn ich am Grab meiner Mutter stehe, dann kann ich, da kommen immer die Tränen. Ja, womit habe ich verdient, dass ich diese Mutter gehabt habe, nicht? Klar? Mütter, wenn wir sie haben. Ich komme neulich in Gödelsdorf, von der Kanzel aus der Gemeinschaft. Liegt er bei Hamburg. Damit schließe ich. Und diese Gemeinschaft, ja, die haben einen Saal gebaut von 1000 Plätzen und die Gemeinde ist 250. Und da habe ich, als ich abgeholt wurde, den Bauern gefragt, der mich abholte, seid ihr nicht irrsinnig, was wollt ihr hier mit 1000 Plätzen? Hier in Hamburg, in einem toten Raum, wo kein Mensch zur Kirche geht? Ja, sagt der Pastor, gucken Sie heute Abend mal zu, wie viel das kommen. Na, ich denke, da will ich mal sehen. Und dann ging ich zu dem Bauern, ich sage, wie ist denn das geworden? Ja, sagt er, durch einen Pferdeknecht. Hier ist vor 20 Jahren ein Pferdeknecht zum Glauben gekommen. Und der ist der Erweckungsprediger für die ganze Gegend geworden, nicht die Pfarrer. Ich sage, was? Ja, dieser Pferdeknecht, der alte Vogt. den haben sie verspottet, verlästert. Und die Pfarrer haben ihm gesagt, er spinne. Denn er war durch eine Predigt von Harms zum Glauben gekommen, zur Wiedergeburt. Aber er hat sich nicht irre machen lassen. Ein anderer Pfarrer, der gläubig war, hat gesagt, mach weiter. Und dann hat er, ist die Stunde Gottes gekommen. Ein Bauer kriegt einen Schlaganfall, der größte. Und kurz vorm Tode lässt er den Vogt rufen, nicht? Weil der beten konnte in der Todesangst. Und da hat der gebetet, ihm die Hand aufgelegt, dann wurde der Bauer gesund. Und dann sagt der Bauer, so, jetzt gehört mein Leben Jesus, ich gebe den Hof ab, wie mein Bruder auch zu Hause. Und dann hat er eine Gemeinschaft angefangen. Dann kamen andere Bauern zum Glauben und dann wurde das ganze Dorf erweckt. Und mir blieb die Spucke weg. Und dann bin ich bei den Bauern zu Gaste gewesen, da sagt er, kommen Sie mit, Herr Pastor, wir müssen erst beten. Und dann ging ich unten im Keller von der Gemeinschaftssaal. Da kamen 40, 50 Bauern. Ich will nicht zu viel sagen. Drückte ihnen die Hand. Herr Pastor, schön, dass Sie kommen. Sie haben wenig Zeit. Ich sage, ja, das stimmt. Dann sagt der Bauer, der Stöckmann, ja, Pastor, Sie können nichts, aber Jesus kann alles. Ich sage, stimmt, genau. Mir weiß ich auch nicht. Nicht? Wollen jetzt niederknien und für Sie beten. Ich sage, wunderbar. Niedergekniet, gebetet. Und als diese Bauern gebetet hatten, ich glaube, da hätte ich auch predigen können, wenn ich überhaupt mich nicht vorbereitet hätte. Da war der Heilige Geist wirklich da. Und als ich die Treppe aus dem Keller raufstieg, da wurde gerade der letzte Platz von den 1000 Plätzen besetzt. Mercedes auf Mercedes fuhr an. Versteht ihr? Da wurde ich klein, von einem Pferdeknecht. Nicht? So arbeitet Gott. Nicht mit Pfarrern. Wenn er uns nicht gebrauchen kann, dann nimmt er eben die Hippies, die Gammler. Und ich meine, die Jungs, wir haben jetzt 5 Jungs, die auf Predigerseminaren sind, von unserem Rauschgifthof. Einige, die Theologen werden. Und das werden nicht die Schlechtesten, sondern die Besten. Denn die haben das hinter sich, nicht? Und die können überzeugend sagen, Jesu Liebe kann er retten. Seine Hand ist stark und frei. Und als ich da gepredigt hatte am Abend, dann sagt mir der Leiter, ein Bauer, Herr Pastor, Sie haben wenig Zeit, fahren Sie jetzt nach Haus. Predigen, die Botschaft sagen, mehr brauchen wir nicht von Ihnen. Zu Jesus bringen, das hat uns der alte Vogt alles gelernt, das machen wir selber. Ich denke, was? Wo gibt's sowas? Wir machen Predigerseminare und hier ist alles in Ordnung. Der Einbauer nimmt die Maria, die Luise, komm mal mit, komm, wir wollen auf die Knie, wir gehen da ins Zimmer. Mit einem Mal, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist die echte Schule, wie sie im Anfang war, ist klar? So bringt einer den anderen hin im Wagnis auf Jesus. In seinem Namen sind euch die Sünden vergeben. Im Blick auf ihn, im Blickwechsel. Und seht, da bin ich kürzlich da, und das schließe ich jetzt, da komme ich von der Kanzel, da sitzt vor mir eine alte Dame. Ich komme von der Kanzel oder vom Stehpult wie hier und die sitzt da an der Ecke. Ich sage, na liebe Schwester, wie alt sind Sie denn? Sie sagt 97. Ich sage, na ja, dann ist man ja nicht mehr jung. Nicht? Dann darf man die Hände in den Schoß legen. Oh, sagt der Pastor, jetzt fängt die Arbeit erst an. Ich sage, na mein lieber Mann, mit 97 wollen Sie anfangen zu arbeiten? Das war eigentlich spät, nicht? Ja, Sie ahnen gar nicht, was ich den ganzen Tag quäle und arbeite. Ich sage, na meine Güte, wie meinen Sie das? Ach, Herr Pastor, wissen Sie, wenn ich morgens so Glock 8 aufstehe, dann trinke ich erst eine gute Tasse Bohnenkaffee. Ich sage, ist gut, den trinke ich auch gern. Das ist gar nicht schade, nicht? Wenn ein bisschen niedrigen Blutdruck hat, für mich ist das Medizin, oh, gut. Und dann esse ich 1 oder 2 Brötchen. Oh, der ist schön. Gut, der Morgenkaffee ist für mich am ganzen Tag das Schönste. Nicht? Da bin ich mit meiner Frau einen Augenblick zusammen, da habe ich ein bisschen Zeit, da können wir reden. Ich sage, das ist schön. Ja, wissen Sie, und wenn ich dann gegessen und getrunken habe, dann beginnt die Arbeit. Ja, und? Dann setze ich mich in einen großen Stuhl, den haben die Kinder mir gekauft und die Enkel, und dann beginnt meine Arbeit. Ja, und was machen Sie? Stricken, häkeln, sprechen? Nein, beten. Beten. Der Erste, für den ich bete, das sind Sie. Ich sage, was? Ich? Ja, Sie. Weil Sie es so nötig haben. Ich sage, ja, stimmt. Ich habe es wirklich nötig. Sie haben genau richtig. Ich stehe an der Front. Und Sie beten für mich? Ja, ich bete. Der erste ist Kemner. Und seitdem den Autounfall, Ihre kaputten Knochen, seitdem Gott Sie wieder erhalten hat und Krillingen bauen, da bete ich, dass er Sie noch ein bisschen lässt, damit der Laden hinkommt. So, oh, das ist richtig. Sie beten im Namen Jesu? Ja, 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 für Sie. Ziemlich lange. So, so, so. Gucke auf die Hände der alten Oma, 97. Und dann bete ich für unseren Pastor. Oh, der hat's auch nötig. Ich sag, glaube ich. Zum Pastor heute. Ist gar nicht so einfach. Nicht? In all dem Wirrwarr. Und ich habe dem Oberkirchenrat vor ein paar Tagen gesagt, wie danke ich Gott, dass ich nicht im Oberkirchenrat geworden bin. Nicht? Wie glücklich bin ich, dass ich hier stehe. Nicht? Und ich sage, dann bete ich für den Pastor. Und dann bete ich für den Gemeinschaftsleiter. Aha. Und für die anderen hier im Ort, die alle am Netz ziehen. Aha. Ja, wenn ich die durchgebetet habe, dann ist so 10 Uhr. Oh, Herr Pastor, dann kann ich schon wieder ein halbes Brötchen essen. Ist gut. Ist gut für die Verdauung. Ja, und dann bete ich weiter. Und dann fahre ich die erste Straße an im Dorf. Und der Pastor, dann habe ich so 3-4 Straßen durch, da ist Mittag, Klock 12. Dann habe ich Appetit. Dann esse ich wieder. Dann schlafe ich eine halbe Stunde. Und dann setze ich mich wieder in den Stuhl und bete durch. Und Herr Pastor, wenn ich bei der letzten Straße bin im Dorf und bei all den Ungläubigen, die hier im Ort sind, da bete ich nicht, da bete ich doppelt so lange wie bei den anderen. Dann ist es abends 7:30 bis 8 Uhr. Dann bin ich total am Ende. Dann bin ich fertig, dann kann ich schlafen, dann habe ich meinen Dienst ge... Ja. Versteht ihr? Da dachte ich, meine Güte. An das Wort von Johannes. Ich schreibe euch Vätern, euch Müttern, denn ihr wisst den und kennt den, der von Anfang ist. Ihr kennt das Geheimnis der Zeit und Ewigkeit. Ihr wisst nicht durch Heer und Kraft, sondern durch meinen Geist, durch betende Hände wird das ewige Reich gebaut. Mütter und Väter, Herr, schenke sie uns. Amen. Wir beten. Wer kurz beten will, tu es.